Damit wir das irgendwie angehen können, brauchen wir eine Technologieakzeptanz auf der menschlichen Seite. Und für die menschliche Seite, damit da irgendwie eine Akzeptanz herrscht, brauchen wir Workshops, wir brauchen Schulungen. Das heißt, die Organisation muss sich auch wieder entwickeln. Das heißt, wir sind auf der Kulturtransformationsseite.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast ist Joachim Lorenz. Hallo Joachim, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich natürlich, heute hier dabei zu sein und mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
Joachim, du bist Experte für Wissensmanagement und KI-Transformation. Du forschst zum Thema KI und gibst regelmäßig in Keynotes und als KI-Trainer den aktuellen Stand der Entwicklungen weiter. Du hast an der Uni Augsburg Lehr- und Lernforschung und an der HS Ansbach angewandte KI und digitale Transformation studiert. Aktuell bist du an der Reykjavik University daran, deinen Doktortitel in Wissensmanagement zu erlangen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, vielen Dank. Ich denke, wir leben in einer spannenden Zeit. Lehr- und Lernforschung, die geht ja auch darin zu sagen, wie schaffen wir es tatsächlich, die neue Generation abzuholen? Wo befindet sich die neue Generation? Und ich erlebe gerade ein spannendes Lehr- und Lernfeld, nämlich auf TikTok. Das heißt, was interessiert die TikTok-User? Wie erreicht sie? Wie kann man tatsächlich spannende Lernformate bilden? Und deswegen bin ich gerade mit jemandem unterwegs und versuche gerade durch eigene Projekte dieses Feld für mich zu erkunden und einfach herauszufinden, was bedeutet Customer Centricity?
Du sprichst die Lehr- und Lernformen der neuen Generationen an. Du hast TikTok erwähnt, mit dem du dich beschäftigt und das neue Lernfeld ausprobierst. In unserem Gespräch heute soll es ja um Wissensintegration als entscheidende Zutat für die KI-Transformation gehen. Lass uns mit dem Begriff Arbeitswelt 4.0 starten. Damit meinen wir in der Regel eine durch Digitalisierung und Vernetzung geprägte Arbeitswelt, die neue Technologien wie eben KI, Automatisierung im Internet der Dinge integriert. Ich möchte von dir wissen, Joachim, was verstehst du unter Wissensmanagement? Warum ist die Beschäftigung mit Wissensmanagement wichtig? Und um was geht es bei der Wissensintegration im betrieblichen Kontext?
Auch das ist eine spannende Frage, glaube ich. Wir sehen, dass in Organisationen immer mehr das Lernen in den Vordergrund rückt. Das heißt, wir sprechen von lernenden Organisationen. Und dabei ist Wissensmanagement für mich eine wichtige Zutat. Nämlich, wir müssen wissen, wie man Wissen gewinnt, verarbeitet und nutzbar machen kann. Das heißt, wir sprechen auch von kollektiver Intelligenz. Das heißt, Wissen als strategische Ressource anzusehen und ein schönes Bild jetzt mal, ein Narrativ zu bilden, Wissen als eine Pflanze zu betrachten, die man halt regelmäßig pflegt, ne? Eine Art Gießkannenprinzip. Wir sprechen ja auch tatsächlich von Wikigärtner, ja, die unterwegs sind, das Wiki pflegen. Und genauso braucht es halt Leute, Knowledge Worker, die in der Organisation dafür verantwortlich sind, eben diese Wissensintegration, und das ist das, was ich gerade definiert habe, nämlich die Wissensgewinnung, die Wissensnutzbarmachung zu fördern, damit wir letztendlich auch da dieses Wissen nutzen können für Problemlösesituationen. Ja, sei es beim Kunden, sei es halt intern und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieses Wissensmanagement, wie gesagt, in der Organisation zu implementieren und zu fördern.
Ich stelle mir vor, die Organisationen haben ja große Herausforderungen im Moment mit all den Umbrüchen, die da passieren, mit einer sich wandelnden Arbeitswelt. Da kommt jetzt diese neue Aufgabe dazu, sich auch noch um dieses Thema KI und Wissensintegration oder Wissensmanagement zu kümmern. Ich stelle mir da vor, hier in der Schweiz haben wir ja eine Mehrheit von sogenannten KMU, kleinere und mittlere Unternehmungen, das sind oft so Betriebe, die haben zwischen 20 bis vielleicht 500 Mitarbeitenden. Und ich würde gerne von dir hören, was sind dort so typische Herausforderungen, die Sie stellen, wenn es darum geht, dieses Wissensmanagement konkret im Alltag, in der Praxis anzuwenden?
denke, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis zeigt sich immer, dass wir ein zentrales Thema haben. Es nennt sich Knowledge Sharing Behavior. Das heißt, das Verhalten, Wissen zu teilen, Wissen transferierbar zu machen, Wissen in das Kollektiv zu bringen. Und wir in der Forschung nähern uns immer wieder an mit einem bestimmten Modell. Das nennt sich Seki-Modell von Onaka und Takoshi, die einfach in vier Schritten beschreiben oder vier Phasen beschreiben, wie man Wissen tatsächlich generieren kann. Die Sozialisationsphase ist einfach der Wissensaustausch-Niveau. Wenn wir uns gerade unterhalten, haben wir eine Sozialisationsphase. Und jetzt ist es spannend. Nutzen wir eine Möglichkeit, das Wissen irgendwo zu dokumentieren? Du machst es gerade mit dem Podcast wunderbar, weil das ist halt das beste Beispiel. So können wir es tatsächlich auch für andere nutzbar machen. Und das ist ein Stück weit Wissensintegration, wie ich es ja vorhin definiert habe. Insofern sollte man darüber nachdenken, wie wir den Wissenstransfer in Form von Wissensaustausch fördern, wie wir die Wissensintegration fördern und damit einhergehend, wie ihr habt, diese Nutzbarmachung. Damit können wir dafür Sorge tragen, dass Wissensverlust, und jetzt spreche ich mal von einem Narrativ, das Wissensverlustmonster effektiv begegnet werden kann und damit Wissen bewahrt werden kann. Und ich glaube, das ist halt wichtig in Organisationen, dafür zu sorgen. Genau.
Das ist ein hübscher Begriff, Wissensverlustmonster. Ich stelle mir das so plastisch vor. Und du hast das SECI-Modell von Nonaka und Taiyokochi erwähnt. Da sehe ich so japanische Godzilla-Monster über den Bildschirm wandern. Und ich würde sehr gern mit dir einen Moment tiefer auf diese potenzielle Rolle der KI im Kontext des von dir skizzierten Wissensmanagements eingehen. Nämlich, mich umtreibt ja auch die Frage, wie kann uns KI dabei helfen, Wissenslücken zu schließen und diesen Fachkräftemangel, den alle beklagen, diesen Fachkräftemangel zu adressieren?
Genau. Es geht ja darum, gerade wir erleben das, ich bin Expert-Debriefing-Moderator, das heißt, ich sorge dafür, dass der Wissensträger uns das Wissen innerhalb eines Interviews gibt, damit wir es halt dokumentieren können für den nächsten Wissensnehmer. Ivo, jetzt stell dir vor, der Wissensträger ist nicht da. Der ist ausgeschieden, ja? Der ist krank geworden, etc. pp. Wir brauchen irgendwie einen sinnvollen Ersatz und da kommt die KI ins Spiel in Form von Avataren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir gerade hier auf der Tech Summit in Salamanca, ich bin ja gerade in Spanien, gesehen haben, der immer wieder im Vordergrund rückt. Das heißt, wie kann man dem Menschen über kognitive Assistenzsysteme so ein bisschen, ich würde nicht sagen ersetzen, aber gut ergänzen, sodass, wenn jetzt sowas eintritt zu einer Situation, dass da die KI sozusagen eintreten kann. Ein anderes Beispiel hatten wir letztens, da war auch ein kleines Meeting angesetzt mit drei Leuten, drei Kollegen von mir. Ich konnte leider nicht dran teilnehmen, ich war gerade auf der Republika gewesen in Berlin. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir diese Situation bestmöglich lösen, und dann haben wir einfach uns einen KI-Meeting-Assistenten in das Meeting geholt und der hat das ganze Gespräch protokolliert. Ich habe nachher dann eine E-Mail bekommen und wusste genau Bescheid, über was die Leute sich unterhalten haben.
Ja, das ist fantastisch, das fasziniert mich natürlich, und auch du hast erwähnt im Vorgespräch, dass du gerade aus Salamanca sendest, währenddem wir dieses Gespräch hier aufzeichnen. Du weißt ja, ich habe ein Jahr dort studiert. Die Plaza Mayor, ist das immer noch so ein wunderbarer Ort, wo sich die ganze Stadt, die Jugend, die Studenten treffen?
Absolut, super schön zu sehen, wenn man dann sitzt mit einem Gläschen Wein und einfach diesen, ich würde mal sagen, Spielplatz sieht und erkundet, wie viele junge Menschen sich da aufhalten. Da erlebe ich halt tatsächlich irgendwo ein Aufblühen, würde ich mal sagen. Also im Vergleich zu Deutschland, wo ich dann mehr so tatsächlich ältere Generationen erleben, lebe ich hier mehr so die junge Generation, die sich da aufhält. Das finde ich so schön.
Wir sollten überall in den europäischen Städten große Begegnungsorte einrichten. Und vielleicht würde das auch zur Integration von Wissen, von Ressourcen, von Erfahrungen beitragen. Und du hast erwähnt, dass du dort in Salamanca an diesem Tech Summit bist. Kürzlich vorhin an der Republika in Berlin. Und ich weiß aus unserer Vorbereitung vom Gespräch, dass dein Schwerpunkt ja in der KI-Forschung liegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, dass du eher einen strategischen Blick auf das Thema wirfst. Hier in der Podcast-Reihe haben wir viele Bildungsfachleute, Personalentwickelnde, Expertinnen aus der Berufsbildung und Hochschuldidaktiker unter den Zuhörenden. Und ich würde gerne stellvertretend für diese Zuhörerschaft bei dir die Frage platzieren, kommt dir ein konkretes, ein praktisches Beispiel in den Sinn, bei dem die Integration von KI tatsächlich zu einer Verbesserung im Wissensmanagement eines Unternehmens geführt hat.
Absolut. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, also gerade gestern. Wir saßen im Gala-Dinner und die Dame hatte sich auch mit Machine Learning beschäftigt und so weiter. Und dann bin ich halt so auf meine Rolle zu sprechen gekommen. Ich bin ja KI-Trainer, du weißt das ja, Ivo, ne? Und da habe ich sie gefragt, ja, wie sieht denn das aus mit der Informationssuche? Wie lange brauchst du denn in dem kleinen Unternehmen, es waren so 50 Beschäftigte, für eine Informationssuche, für ein einfaches Dokument? Da hat sie gesagt, naja, pro Tag brauche ich ungefähr 2 Stunden.
Das ist ja völlig verrückt. 2 Stunden pro Tag, nur für die Suche.
Nur für die Suche. Und dann habe ich überlegt, na, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich? Und dann sagt sie, 8 Stunden. Und dann ist das schon ziemlich viel. Und da frage ich mich natürlich, hat die Organisation dafür gesorgt, dass es irgendwo ein Wissensmanagementsystem gibt, wo es eine intelligente Suche gibt. Das heißt, wenn ich einfach nur ein Stichwort eingebe, dass mir dann halt gewisse Treffer angezeigt werden, ein internes Google sozusagen. Und da hat sie gesagt, das ist bei uns gar kein Thema. Aber ich kann dich gerne mal vorstellen, dass du mit dem Vorstand oder mit dem Geschäftsführer mal sprichst, ja, weil das ein wichtiges Thema ist. Mich betrifft es. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Use Case, den wir haben. Und auf der anderen Seite hat es ja vorhin gesagt, wie gesagt, wenn der Wissensträger nicht da ist, wenn jetzt gerade junge Leute onboardet werden, Ivo, wen haben Sie denn als Ansprechpartner? Wie läuft das Onboarding ab? Ist es wirklich smart oder ist es einfach nur, jetzt bist du da, jetzt hast du hier einen Ordner mit 100.000 Dokumenten, finde dich mal zurecht. Das kann ja nicht die Lösung sein, oder? Das ist doch nicht smart.
Ich denke, bisher läuft es tatsächlich noch an vielen Orten. Und das heißt, die Firmen proklamieren zwar, dass sie sich auf den Weg machen wollen, aber ich stelle mir vor, die haben einfach noch gar nicht diese Kompetenzen für eine erfolgreiche KI-Transformation. Wie würdest du vorgehen, wenn du ein Beratungsmandat hast und die Frage eben ist, wir stehen an, wir sehen die Stolpersteine, uns gelingt im Moment die KI-Transformation noch nicht. Wie würdest du als Berater vorgehen?
Genau, also zunächst einmal ist es halt wichtig für uns auf 3 Ebenen, glaube ich, zu arbeiten. Auf der Change-Management-Ebene zum einen, zu sagen, wir müssen erstmal ein Verständnis schaffen, was KI ist, was KI kann. So ein bisschen in Richtung zu gehen, Wertschöpfung, klar. Und dann aber auch zu sagen, naja, wenn wir das umsetzen, brauchen wir gewisse Voraussetzungen, damit es umsetzen kann. Und ein Mentor sagte immer zu mir, Joachim, ein KI-Projekt ist ein Kulturprojekt. Das heißt, wir müssen auf der Kulturebene ganz viel machen. Und zwar auf der einen Seite, das heißt Technologie, das mal zu erkunden, zu sagen, welche Technologie, welche digitale Technologie hilft mir jetzt für meinen speziellen Use Case zum einen. Und damit wir das irgendwie angehen können, brauchen wir eine Technologieakzeptanz auf der menschlichen Seite. Und für die menschliche Seite, damit da irgendwie eine Akzeptanz herrscht, brauchen wir Workshops, wir brauchen Schulungen. Das heißt, die Organisation muss sich auch wieder entwickeln. Das heißt, wir sind auf der Kulturtransformationsseite. Das heißt, KI-Transformation ist irgendwie aus meiner Sicht ein Mix aus digitaler Transformation, bedeutet IT-Transformation und Kulturtransformation.
Hochinteressant, Joachim, du bringst hier das Stichwort Akzeptanz ein, dass es auch braucht, dass es letztlich um eine Kulturtransformation geht. Ich teile mit dir diese Einschätzung, dass wir vor großen Veränderungen in der betrieblichen Bildungsarbeit stehen. Das sehe ich auch in den Trainings, die ich in den Organisationen, in den Institutionen gebe. Und ich vermute mal, es geht um eine Anpassung und Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildungsmethoden, damit Beschäftigte für diesen Umgang mit digitalen Werkzeugen, mit vernetzten Arbeitsprozessen und auch mit agilen Arbeitsformen befähigt werden. Und eine Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu erweitern, das ist ja schon eine Herausforderung für sich selber. Hast du hier eine Idee? Wie könnte uns das gelingen, die Akzeptanz zu erweitern?
Ich habe es gerade so ein bisschen erwähnt. Es gibt im Change Management so 3 Ebenen, die wir angehen, wenn wir Akzeptanz schaffen wollen. Einmal die Ebene verstehen. Das heißt, ich muss das mal den Leuten begreifbar machen, auf einer ganz leichten Ebene, was überhaupt KI ist. Das zweite ist das Können. Das heißt, auch mal mit den KI-Tools zu experimentieren, also den Raum zu schaffen, zu sagen, hier haben wir ein paar Modelle, lass uns doch einfach mal spielerisch angehen. Das heißt, so Showcases schaffen. Und damit schaffe ich auch die 3. Ebene, glaube ich, so ein bisschen in das Wollen zu können. Das heißt, wir haben die Verstehensebene, die Könnensebene und die Wollensebene. Und ich glaube, wir müssen das halt auch ein bisschen anpassen. Das heißt, auf die einzelnen Abteilungen, auf die einzelnen Use Cases, damit die Leute nicht überfordert sind, aber nicht unterfordert sind. Das geht so in deine Richtung, glaube ich, Ivo, wenn wir von didaktischer Reduktion sprechen.
Ja, genau, nämlich die Überlegung, was ist jetzt im Moment relevant für den nächsten Lernschritt? Wie können wir anknüpfungsfähig vorgehen, dass die Leute nicht völlig für den Kopf gestoßen sind? Und mir gefällt auch dieses Dreischrittmuster. Mich erinnert das an Andreas Schubiger, ein Didaktikexperte hier aus der Schweiz, der oft sagt, ja, es geht um diese grundsätzliche Ebene Wissen. Du hast gesagt, verstehen, wissen. Dann kommt das Üben, Ausprobieren, nämlich das Können. Und er macht daraus so eine Formel, er sagt, Wissen mal Können verspricht Lernerfolg, aber er sagt, wir sehen den Lernerfolg erst, wenn die Teilnehmer dann auch wollen. Und das meine ich wieder mit diesem anknüpfungsfähig Vorgehen. Und hier interessiert mich, du bist ja auch als Keynote-Speaker unterwegs. Ich habe manchmal auch Vorträge, halbe Stunde, eine Stunde zur Thematik KI, und ich erlebe mir wieder die Herausforderung, ein Monat, zwei Monate, drei Monate später ist ja schon wieder eine völlig neue Ausgangslage. Und mein Thema ist natürlich auch die Sensibilisierung für die Entwicklungen, die sich abzeichnen, aber sehr oft sehen wir noch nicht genau oder nicht präzise, was in drei Monaten ansteht. Wie sieht das bei dir aus? Setzt du bestimmte Schwerpunkte, und welche Schwerpunkte könnten das sein?
Genau, also ich bin als Keynote-Speaker unterwegs, um, wie gesagt, die Verständnisebene zu bedienen. Ich hatte es ja gerade erwähnt, und Verständnisebene bedeutet eben, dass wir sagen, ja, wir gehen so ein bisschen in das kritische Denken hinein, bedeutet, dass ich einerseits die Chancen hervorhebe, das heißt, was kann man mit KI eigentlich erreichen, und meistens bringe ich dann auch den Film von Her, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, den kenne ich.
Mit Joachim Phoenix als Protagonist, der einen Floh im Ohr hat, einen Assistenten, mit dem er dann letztendlich eine Art Liebesbeziehung entwickelt. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung von OpenAI, von der Vision her, dass wir ein Operating System haben, das uns einfach die Welt erklärt und wo wir einfach die Welt miteinander teilen können. Und ich glaube, das geht in eine Richtung. Und natürlich bringe ich auch immer wieder den Satz, dass wir auch die Schattenseiten sehen sollen. Und zwar in Richtung Diskriminierung. Wenn wir bestimmte Daten haben, bestimmte Modelle haben, die nur einseitig denken, sehen, und dann Entscheidungen treffen und wir uns auf die Entscheidung verlassen, dann ist das, glaube ich, ein Bedrohungsszenario, würde ich mal sagen, oder ein Angstszenario. Und auf der anderen Seite sehen wir ja, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und die Menschen haben einfach Angst und Unsicherheiten. Und da fragt man sich natürlich, betrifft das mich auch? Werde ich eines Tages ersetzt? Was du eines Tages, Ivo, hier im Podcast ersetzt? Wird das hier jemand anders machen, ein Assistent, der dich ersetzt als Klon? Also das ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
Ja, genau. Das ist hochaktuell, diese Debatte. Weißt du, heute Morgen auf LinkedIn habe ich mich an einer Diskussion beteiligt, wo es darum ging, dass immer mehr HR-Abteilungen bei der Auswahl der eingegangenen Bewerbungen KI zur Hilfe nehmen. Offenbar eine Studie aus den USA hat gezeigt, dass ziemlich massiv diese KI-gestützten Systeme Menschen mit Beeinträchtigungen, mit einer Behinderung aussondiert werden, obwohl die qualitativ fachlich total ebenbürtig sind. Das heißt, dieser Bias, dieser viel beklagte Bias ist offensichtlich in diesen Systemen immer wieder eine Gefahrenquelle. Und mir kommt noch ein zweiter Gedanke. Mir ist seit vielen Jahren sehr wichtig, diese Zugänglichkeit für Menschen, für Bildung. Weißt du, ich habe in jungen Jahren länger in der IZA, so sagen wir hier in der Schweiz, der internationalen Zusammenarbeit, gearbeitet. Konkret war ich länger in Kuba, später in Venezuela und den anderen Staaten. Und diese Inklusion, der Einbezug von armutsbetroffenen Menschen, das interessiert mich bis heute. Und ich würde gern von dir hören, wie stellen wir sicher, dass auch Menschen ohne technischen Hintergrund oder Menschen mit beschränkten Ressourcen, die vielleicht kein Zahlmodell für KI haben oder die vielleicht nur eine schwache Breitbandverbindung haben, wie stellen wir sicher, dass auch diese Leute von Trainings, von Weiterbildungen zu KI profitieren können?
Ich glaube, wir brauchen Multiplikatoren, Ivo. Und ich glaube, du hast die Möglichkeit, durch deinen Kanal natürlich viele Menschen zu erreichen. Ich würde nicht sagen global. Ich glaube nicht, dass wir Leute aus Venezuela erreichen. Aber zumindest, wenn du halt schon mal ein bisschen was ausstrahlst und das, die Informationen weitergibst, dann gibt es wieder andere Multiplikatoren in ihrem Bereich, die letztendlich das weitergeben können, sodass halt Menschen erreicht werden, regional, in den Häusern, zu Hause. Ich glaube, Steve Jobs hatte damals mal die Vision gebracht, dass er einen Heimcomputer entwickeln möchte, der zu Hause ist und den man halt nutzen kann, der für alle zugänglich ist. Und ich habe auch so eine ähnliche Vision. Ich möchte wirklich mal ein bisschen größer denken als sonst, sondern ich möchte tatsächlich das Thema KI für die Leute bewusstbar machen, also eine Awareness schaffen, eine Awareness fördern. Deswegen bin ich dir dankbar, Ivo, an dieser Stelle, dass du mir die Möglichkeit gibst, zusammen diese Vision halt ein bisschen zu fördern, würde ich sagen.
Sehr gerne. Und du hast ja zu Beginn TikTok erwähnt. Ich bin da eher kritisch. Ich habe es ein bisschen ausprobiert. Meine Tochter, die 17 ist, bewegt sich aktiver darauf und sie ist oft eine Referenzperson, wenn ich sage, was geht da gerade ab. Magst du mir noch erklären, auf TikTok, machst du da auch aktiv Wissensteilen oder Wissensholen? Was genau probierst du da aus?
Wir sind gerade dabei, tatsächlich so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie denkt oder wie lernen jüngere Menschen auf TikTok oder wie muss man Inhalte platzieren, damit das letztendlich dieser Lerninhalt auch irgendwie konsumiert, absorbiert wird. Das heißt, wir haben gerade ein Experiment gestartet. Wir haben jetzt mal 3 Videos platziert mit wenig Views. Ich muss sagen, es könnte an dem Thema liegen. Vielleicht ist das Thema zu komplex. Vielleicht haben wir auch noch Probleme in der Gestaltung. Aber wir experimentieren gerade so ein bisschen data-driven. Das heißt, anhand der bestimmten Kennzahlen, an den Views, an den demografischen Daten, wer unsere Videos nutzt, wie gut unsere Hook ist. Wir bauen ja die Videos immer mit einer kleinen Hook auf, mit kleinen dramaturgischen Dreieck. Hook bedeutet immer, dass wir uns überlegen, was könnte ein guter Trigger sein, damit die Aufmerksamkeitsspanne dann auch genutzt wird, damit die Videos länger geguckt werden und so weiter. Und dann müssen wir uns gerade noch so ein bisschen orientieren. Wir erleben das, dass unsere Videos, wie gesagt, noch nicht durch die Decke gehen, aber das sind wir gerade dabei dran, das zu verstehen. Und ich glaube, das ist so ein schönes Experiment auf TikTok, zu sehen, wie die Leute lernen.
Da bin ich sehr neugierig. Wir machen ja wie immer unten die Shownotes dieser Podcast-Episode und können da nach Möglichkeit diese Links auch reinhängen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selber da vorbeischauen können. Und an dieser Stelle taucht bei mir noch die Frage auf, Ökosystem für Bildung. Das ist so ein Begriff, der in diesen von mir auf LinkedIn moderierten Gruppen, das ist die Fachgruppe Didaktische Reduktion und die Ausbilder, Personalentwickler, Fachgruppe, da taucht immer wieder diese Begrifflichkeit auf und du arbeitest ja auch innerhalb eines Ökosystems, das deine Mission unterstützt. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du das kurz beschreiben, dieses digitale Ökosystem und vielleicht auch Partnerinnen und Partner, mit denen du unterwegs bist?
Ich sehe tatsächlich LinkedIn als großes Ökosystem, weil da so viele Interessensgruppen unterwegs sind, Fachgruppen. Ich bin in verschiedenen diversen Gruppen unterwegs. Ich tausche mich mit den Leuten aus. Du erlebst mich ja auch auf LinkedIn. Ivo, ist ja nicht jeden Tag so, dass ich Inhalte teile und mich mit den Leuten da irgendwie austausche und nach Möglichkeiten suche, wie gesagt, dieses Thema vertretbar zu machen, einer breiten Masse zugänglich zu machen. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon unterhalten und deswegen suche ich einfach ein Ökosystem, was auch dieses Thema vorantreibt, das ähnliche Werte wie ich teile und dementsprechend das Thema sehr transparent behandelt. Das heißt, nicht nur die ChatGPT-Geschichte an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, sondern ChatGPT breiter zu fassen. Es ist nicht nur einerseits die Sprachmodelle, sondern es viel mehr sind Sprachassistenten natürlich dabei. Es ist Computer Vision, autonomes Fahren. Es sind semantische Netzwerke am Start. Also das Thema ein bisschen breiter zu schaffen als die Leute, die tatsächlich jetzt das Thema nur in einer Richtung sehen. Und das ist so, glaube ich, meine Mission. Und wenn man das mit mir teilt, dann finde ich das wunderbar, Ivo.
Ich sehe hier so eine Erfahrung, die bei mir im Gedächtnis aufblitzt. Weißt du, wenn du sagst, teilen, in die Breite bringen, dass die Menschen verstehen, KI ist gekommen, um hier zu bleiben. Aus der Lernforschung, aus der Bildungsforschung gibt es ja Hinweise, dass Menschen besonders gut lernen, wenn sie dies in Erfahrungen machen. Und hast du hier konkrete Beispiele aus deinen Trainings, wenn es darum geht, KI für die Teilnehmerinnen und Teilnehmenden praktisch fühlbar oder greifbar oder vor sich, vor den Augen sehen? Wie gehst du vor?
Ja, es gibt Kompetenzzentren, gibt es schöne Webseiten und die Webseiten haben erstmal sehr viele Praxisbeispiele, also viele Projekte, die man erstmal heranführen kann, sagen, okay, wie wird tatsächlich KI als Projekt gesehen und wie lange braucht es für ein Projekt, dass einfach ein KI-Projektverständnis erstmal entstehen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen zu modellieren, zu sagen, wir nehmen halt mal ein Modell, ein Machine Learning-Modell, was in der Lage ist, Bilder zu klassifizieren. Es gibt da spielerische Anwendungen von Google. Das heißt, man nimmt halt Bilder von sich auf in 2 verschiedene Positionen, dann hat man 2 Klassen und dieses maschinelle Modell, das lernt halt diese 2 Klassen auswendig und wenn man dann in die Kamera schaut, mit einem Lächeln, dann nimmt es halt die Klasse, die es vorher trainiert hat und gelernt hat. Und so kann man halt spielerisch zeigen, was ein Machine Learning Model ist. Und so mache ich das letztendlich, spielerisch.
Ich habe nächste Woche auch einen Auftrag, das ist so eine Jahresretrette, wo sich Mitarbeitende einer Sozialbehörde für ihre Weiterbildung treffen und den Nachmittag haben wir für KI reserviert. Ich habe dort auf dem Programm, dass ich mit der Gruppe mit einer Videosoftware arbeite, wo es darum geht, dass sie einen Text, nämlich aus ihrer Institution, aus ihrer Vision, aus ihrer Mission benutzen und damit eine Art Videoclip, ein Musikstück komponieren. Und jetzt bin ich mir natürlich bewusst, Musikstück komponieren, das gehört nicht zu den Alltagsaufgaben von Verwaltungsmitarbeitenden. Aber ich habe die Übung ausgewählt, dass sie einfach sehen, wir müssen ein bisschen out of the box denken. Und es geht nicht einfach nur um Textverbesserung oder Textbeschleunigung oder Textanalyse, sondern die Systeme entwickeln sich ja laufend weiter. Wir haben aktuell vielleicht die schlechtesten KI-Systeme aller Zeiten, aber mit jeder Woche, jedem Monat kommen eben bessere Systeme. Und das Beispiel von Video generieren mit eigenen Arbeitsinhalten ist meine Erfahrung in den Trainings, ist total beeindruckend, weil Sie dann wirklich sehen, in 2, 3, 4 Minuten können Sie praktisch ein Lied komponieren. Und dieses Lied können wir als Gruppe zusammen kurz anhören, analysieren und sagen, okay, ich wusste gar nicht, dass ich musikalische Fähigkeiten habe, aber das Lied fasst natürlich auch zusammen, bringt auf den Punkt und arrangiert und komponiert eben in einem neuen Kontext, in einem rhythmisch-musikalischen Kontext.
Ja, generative KI ist super leicht anzuwenden. Du hast gerade gesagt, ich habe letztens auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf LinkedIn, über Udemy AI habe ich da ein Lied komponiert. Ich habe 2 Minuten gebraucht.
Ja, genau.
Und einfach meinen Slogan eingegeben und dann hat er dann tatsächlich einen schönen Song draus gemacht. Mittlerweile werde ich wahrscheinlich als Rockstar gefeiert. Ich weiß es nicht. Aber das ist super einfach für die Musikkomposer, ne? Sich da, wie gesagt, neue Musikstücke komponieren zu lassen. Also Wahnsinn.
Wir werden den Link von Udemy unten auch in den Shownotes aufführen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einfacher dort gleich mal selber in die Erfahrung gehen können. Ich werfe gern einen Blick in die Kristallkugel mit dir, wenn wir langsam zum Abschluss des Gespräches kommen. Bei KI, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist das total herausfordernd, weil sich aktuell die Entwicklungen laufend überschlagen. Wir versuchen es trotzdem mal. Joachim, wie siehst du die Zukunft der Wissensintegration dank KI und welche Entwicklungen und Trends zeichnen sich für die nächsten 2 bis 5 Jahre ab?
Ich denke, was wir erleben, sind die Sprachmodelle, die immer wieder mächtiger werden, die mehr Möglichkeiten bieten, Wissen greifbarer zu machen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wie ich Wissensmanagement für mich definiere. Das heißt, die Wissensakkumulation, die Wissensgewinnung ist entscheidend. Natürlich die Wissensintegration und die Wissensnutzbarmachung. Und ich glaube, wenn wir Assistenten haben, die mit uns den Alltag durchleben, wo wir nicht sagen, wir müssen am Ende der Zeit irgendwie mal uns zusammensetzen, um das Wissen irgendwo zu dokumentieren, sondern halt während der Arbeit, also just doing oder just per learning, einen Assistenten zu haben, der gleichzeitig das Ganze dokumentiert, dann haben wir die Möglichkeit, in Bezug auf Wissensintegration, ich glaube, das hast du auch so ein bisschen indirekt gefragt, Möglichkeiten zu schaffen, Möglichkeiten einzuräumen, Organisationen zu entlasten, die Performance dann besser anzuspielen, bessere Kundenservices schaffen. Ich hatte gerade gestern einen Vortrag gehalten über Public Sector Organizations, die ja auch das Thema haben, den Kundenservice besser zu bedienen, über Decision Making, das heißt Entscheidungsunterstützung. Und da können wir KI tatsächlich nutzen, über semantische Technologien einerseits, aber auch über solche generativen KI-Modelle, damit wir, also ich weiß nicht, ob du es auch bei so gehört hast, Ivo, wenn wir gerade dabei sind. Es gibt ja momentan weltweit 2 Bürgermeisterkandidaten, die ein AI-Board nutzen.
Ja, ja genau, das habe ich gelesen.
Und das ist ja ein spannendes Thema. Oder ich meine, wenn wir das gerade erleben, dann bedeutet es doch für uns in der Zukunft, dass die Politik wahrscheinlich auch aus einem Teil von AI-Boards bestehen könnte. Rein hypothetisch.
Genau, es ist ja ein sehr hübscher Praxisfall für Innovation, nämlich, dass diese Kandidaten da ganz offen sagen, ich bin überfordert, es ist zu viel für mich, ich brauche Unterstützung, vielleicht auch didaktische Reduktion mit einem Taschenassistenten, mit einem KI-System, das mich bei den politischen Entscheidungsfindungen unterstützt. Und weißt du, mir kommt hier auch die sogenannte Debatte von gestern in den USA im Wahlkampf, Biden versus Trump in den Sinn. Und da stellt sich ja die Frage bei, was sind das, rund 341 Millionen Einwohner? Das kann doch nicht sein, dass sie ausgerechnet diese beiden steinalten Männer gefunden haben und dass die einzigen valablen Kandidaten sind. Und da wünschte ich mir schon, wenn tatsächlich einer der beiden gewählt werden, dass die intensiv und aktiv sich von KI unterstützen lassen, weil keiner der beiden bringt es nur halbwegs auf die Reihe, Entscheide, die nachhaltig, tragfähig und umsetzbar sind, zustande zu bringen.
Absolut, das ist das Thema. Ne? Wir brauchen halt Möglichkeiten, eine Plattform zu schaffen, wo die Menschen, die Bürgerinnen, die Möglichkeit haben, ihr Wissen zu teilen und intelligente Systeme, die daraus relevantes Wissen ableiten, extrahieren und zu sagen, genau dieses Thema müssen wir mit dieser Lösung begegnen. Weil du weißt es ja selber, wir beide haben so viele Lösungen im Kopf, wir würden es am besten jeden Tag kommunizieren, aber haben wir denn die Gelegenheit, das zu kommunizieren? Also ich habe momentan noch keine Plattform gefunden, wo gewünscht wird, dass ich meine Meinung teile, oder? Insofern sollte man darüber nachdenken, wie wir das kollektive Wissen, die kollektive Intelligenz fördern.
Joachim, ich sehe schon, wir haben Stoff und Material, um in ein paar Monaten mit Sicherheit ein zweites Gespräch aufzuzeichnen. Lass mich an dieser Stelle kurz zusammenfassen, was ich mir heute notieren konnte. Erstens habe ich aufgeschrieben, du hast diese Formel gebracht, die Herausforderung liegt darin, Wissen zu gewinnen, Wissen klug zu verarbeiten, um es schlussendlich nutzbar zu machen. Mich bringt das zur ersten Erkenntnis, die Customer Centricity ist wichtig. Unternehmen sollten sich daran orientieren, wo gehen die User hin, was brauchen die User, wo bewegen die sich. Ich stelle mir vor, da ist deutlich mehr Empathie gefragt auf Sicht und auf Bedürfnisse der Kundschaft. Dann auch diese zweite Botschaft von dir, just do it, einfach mal ausprobieren, sich auf KI einlassen. Du hast die Gefahrenpotenziale erwähnt, die Risiken auch, die Schattenseiten, deren gibt es ganz viele. Aber im Moment geht es auch darum, sich als Organisation, aber auch als Mensch zu öffnen, selber zu experimentieren und sich dringend, ganz schnell die wichtigsten Grundkenntnisse anzueignen, um bei der Debatte wenigstens ein bisschen mitreden zu können. Und schließlich unser übergeordnetes Thema heute eben diese Wissensintegration. Unternehmen sollten sich damit beschäftigen, wie sie, ich sage es jetzt mal so, das Onboarding von Kompetenzen noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Weil wenn jetzt ganz viele Leute mit dieser Pensionswelle aus den Organisationen ausscheiden, ist es wichtig, rechtzeitig sich zu überlegen, wie nutzen wir eben dieser Dreiklang wieder, wie gewinnen wir dieses Wissen, wie verarbeiten wir es klug und wie machen wir es für die anderen Mitarbeitenden weiterhin nutzbar, damit sie diesem, du hast das ganz am Anfang gesagt, diesem Wissensverlustmonster effektiv begegnen können. Joachim, gibt es Ergänzungen von dir?
Nein, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst.
Wunderbar. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich schicke dir hier aus Luzern, Schweiz einen Sonnenstrahl nach Salamanca und ich freue mich sehr, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben. Wo können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir verbinden?
Sehr gerne auf LinkedIn. Du weißt es, ich habe es heute schon mehrmals angesprochen. Ich bin da, glaube ich, sehr, sehr gerne Gast. Und auf der anderen Seite sehr gerne auf meiner Webseite mal vorbeischauen, joachimlorenz.digital. Da findet man auch so ein paar Informationen über mich. Man findet dann auch den LinkedIn-Link und auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Also, liebe Zuhörer, kommt gerne auf mich zu. Ich bin offen. Lasst uns da gerne drüber reden.
Joachim, herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
Ich danke dir. War sehr nett. Bis bald.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würsten.